D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Verschlumpft nochmal, hat man früher gesagt. Ich wünsche euch einen schlumpfigen Dienstagabend. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an die Zeichentrickserie Die Schlümpfe. Ich habe das früher geguckt und da war immer ganz viel so verschlumpft und verschlumpft nochmal. Und das ist irgendwie, heute gibt es das alles nicht mehr, denn jetzt diese Woche Donnerstag kommt die neueste Version der Schlümpfe in die Kinos. Ja, das verlorene Dorf heißt dieser vollständige Animationsfilm, also nicht wie zuletzt so halb Animation und halb Realfilm, sondern reiner Animationsfilm. Und da sagt man nicht mehr verschlumpft. Die Schlümpfe im Jahr 2017 reden anders. Wir sprechen vor allen Dingen heute Abend mit den Schlumpfmachern, also mit den Schlumpfsprechern, also denen, die den Schlümpfen ihre Stimme leihen für diesen Film. Als da zum Beispiel wäre Nora Tschirner, die Schlumpfine spricht, und Christoph Maria Herbst, der Gargamel spricht. War toll, die beiden zu treffen. Sehr lustige, wie man sich bei den beiden vorstellen kann, sehr lustige Interviews, die wir da hatten, hört ihr heute Abend in eine Stunde Film. Und außerdem ist diese Woche endlich der Donnerstag, auf den ich mich seit der Berlinale freue, denn an diesem Donnerstag läuft endlich Tiger Girl in den Kinos an. Da sprechen wir mit dem Regisseur, mit dem Jakob Lass nochmal über diesen außergewöhnlichen Film, der ja von vorne bis hinten ohne Dialogbuch auskommt. Also alles, was ihr im Film hört an Dialogen zwischen den Darstellern, ist alles komplett improvisiert. Das alles in eine Stunde Film heute Abend. Anna Wollner kommt auch noch vorbei mit ein paar Filmnews der Woche. Sollte genug sein für die nächste Stunde. Eine Stunde Film. Vorhang auf. Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Es ist fast fertig, Azrael. Eine Prise Schafskacke, ein Gramm versteinerter Fußpilz eines schwarzen Schweins und ein Stück Käse, der seit einer Woche in meiner Poporitze schimmelt. Das sollte reichen. Simsalabim. 12 kugelförmige Immobilisierungsmodule. Oder wie ich sie gerne nenne, Gefrierbälle! Gern geschehen, Azrael. Ich bitte zu Tisch.
Natürlich gibt es keine Schlumpfgeschichte, ohne dass Gargamel versucht, eben diese kleinen blauen Wichte in ihrem versteckten Dorf im Wald aufzuspüren, zu fangen und durch ihre Hilfe, durch einen großen Schlumpfzaubertrank, der größte Zauberer aller Zeiten zu werden. Das war immer so und das wird sicherlich auch in Zukunft so bleiben. Die Frage ist ganz einfach: Will dieser Westerholt euch allen Ernstes diese Woche in einen Schlumpffilm in die Kinos schicken? Ich habe mir da auch lange Gedanken zu gemacht und es ist nicht einfach, so gerade bei Schlümpfen, finde ich. Ne? Einerseits ist es natürlich, Kinderkram wäre bösartig, aber immer schon was für ein eher jüngeres Zielpublikum gedacht gewesenes. Andererseits sind Schlümpfe für viele auch einfach Kult. Also es gibt auch einige, die diese kleinen Figuren früher gesammelt haben und wirklich so auf ihrem Kinderzimmer-Schreibtisch aufgereiht haben und damit was ganz Besonderes verbinden, auch heute noch. Merkt man eigentlich, dass ich gerade von mir rede? Vielleicht. Ich habe diese Dinge auch gesammelt früher, ich gebe es zu. Und insofern verbindet mich auch heute noch irgendwas mit Schlümpfen. Vor allen Dingen, und da kommen wir zu diesem Film hier, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Vor allem dann, wenn es gut gemacht ist. Ich hatte bei den letzten Schlumpffilmen, ihr wisst schon, die mit Neil Patrick Harris, die immer so halb animiert und halb real waren, das Problem eines Fremdkörpers im Film. Also ich fand, das war nicht Fisch und nicht Fleisch. Nicht, dass ich als Schlümpfe verkleidete Schauspieler hätte sehen wollen, aber diese animierten Schlümpfe und diese realen Schauspieler da drin, ich fand das speziell in diesem Fall keine besonders gelungene Konstellation, sage ich mal so. Umso gespannter bin ich halt jetzt in den neuen rein, denn der ist vollständig animiert und das haben sie ähnlich gut gemacht, wie, wenn ihr euch zurückerinnert, es bei den Peanuts der Fall war. Das heißt, es ist hier wirklich gelungen, dieses Zeichentrick-Flair des Originals umzubauen in eine Animationsfilmstruktur, die aufgeht, wo die Schlümpfe nicht aussehen wie kleine aufgepumpte, aufgeblasene Comicfiguren, sondern man wieder dieses Gefühl des Kinderzimmer-Schreibtischs hat und Richtung Leinwand greifen möchte, weil die genau so aussehen, wie Schlümpfe aussehen müssen. Das war sozusagen der Look erstmal, der mich in diesen Film reingetrieben hat. Als Bonus dazu kriegt man, wie gerade gehört, Christoph Maria Herbst als wirklich tollen Gargamel. Der Typ ist ja für mich, was so das Synchronisieren angeht, mittlerweile eine viel viel wichtigere Größe, als er als Schauspieler ist. Also er macht ja auch wahnsinnig viel, wisst ihr selber, Hörbücher, Hörspiele, ist da auf dem Sektor viel unterwegs. Und dem merkt man diese Spiellaune und die Lust wirklich an, diesen Gargamel so herrlich kindhaft böse auf der Leinwand werden zu lassen, toll anzuhören und auch in den Rollen der Schlümpfe, das kennt ihr aus den Animationsfilmen, natürlich mittlerweile viele bekannte Namen, die auch Leute ins Kino locken sollen, allen voran Nora Tschirner als Schlumpfine. Um die geht's in dieser Geschichte, es ist so ein bisschen das Setting, dass Schlumpfine mehr oder weniger nach zig Jahren auffällt, dass sie irgendwie das einzige Mädchen im ganzen Schlumpfdorf ist und anfängt, und das ist vielleicht neu, das richtig doof zu finden. Es gibt diese ganzen Jungs-Schlümpfe, die alle im Namen das haben, was sie auszeichnet. Schlaubi, der Intelligente, Hefti, der mit den dicken Muckis und so haben die alle ihre Namen, die etwas über sie aussagen. Nur Schlumpfine weiß überhaupt nicht als einziges Mädchen, was sie ist. Die Geschichte, die hier konstruiert wird, ist folgende. Gargamel hat Schlumpfine erschaffen vor vielen Jahren aus einem Klumpen Lehm und hat sie losgeschickt Richtung Dorf der Schlümpfe, um ja, ihm den Weg zu zeigen zu diesem verwunschenen, versteckten Dorf im Wald, dass die ganze Nummer nicht geklappt hat. Wissen wir alle, Schlumpfine kam als böser kleiner Schlumpf ins Dorf und wurde dann durch den Zauber der Schlümpfe eben zu dieser goldblonden, liebreizenden Schlumpfine, die aber nun steht sie da mit hunderten von männlichen Schlümpfen um sich herum, gar nicht genau weiß, wer sie eigentlich ist. Also macht sie sich auf die Suche, haut ab aus dem Dorf. Es gibt natürlich ein paar Schlumpfjungs, die ihr heimlich folgen. Und so finden sie sich alle zusammen plötzlich in einer Höhle wieder.
Schlumpfine!
Ich bin ganz nah, Klamsi. Bin fast da.
Das ist bloß das Echo, das uns Streiche spielt. Ist da jemand?
Bleib einfach im Licht, Klamsi.
Zu spät! Ich laufe schon in die Dunkelheit.
Was machst du? Warum?
Ich drehe hier langsam echt durch, Leute!
Halte durch, Klamsi! Ich kann nicht sagen, wie lange das dauert oder wie lange wir hier unten sein werden. Also denkt dran, was immer ihr macht, esst nicht eure ganzen Vorräte auf.
Ich habe meine ganzen Vorräte schon gegessen!
Das ist schon an manchen Stellen auch durchaus lustig. So viel zum Thema Kinder-Animationsfilm, ja, aber immer wieder auch mal mit einem Wortwitz, der die Älteren durchaus anspricht. Insofern ist das im Großen und Ganzen ganz rund, was man da auf der Leinwand sieht, bis auf eine Ausnahme. Und ihr habt in letzter Zeit sicherlich mitbekommen, dass ich etwas hart ins Gericht gehe mit Filmmusiken in, ja, Kinderfilm ist so ein doofes Wort, mir fällt aber auch gerade kein besseres ein. Ich habe mich neulich sehr ausgelassen über die deutsch synchronisierten Songs im neuen Disney-Film Die Schöne und das Biest. Fand ich doof, auch wenn einige gesagt haben, ja, aber im Original damals im Zeichentrickfilm war es ja für uns auch auf Deutsch und was würden denn die Fans sagen, wenn jetzt plötzlich alles auf Englisch wäre, kann ich nachvollziehen, aber auch hier im Schlumpffilm habe ich wieder so ein Problem mit den Songs im Film, weil, hört vielleicht einfach mal selbst.
Schlumpfine, alles okay, Schlumpfine?
Brave Blumen, brave Blumen,
böse Blumen! Wow, 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 wow.
Merkt ihr so ein bisschen vielleicht, was ich meine? Für mich ist das, ich werde dieses Fremdkörpergefühl nicht los, wenn ich mir so einen Schlümpfe-Film angucke und wo ich dann aber vielleicht komponierte Filmmusik, also Instrumentalmusik erwarte, was halt so ein bisschen schlumpfig ist, was so ein bisschen leicht daherkommt und stattdessen ist halt dieser Film. Hallo, ja, wir haben 2017, habe ich auch verstanden. Aber ist dieser Film halt einfach voll mit so Ariana Grande Popmusik-Zeugs und fand ich tatsächlich schwierig, weil es nicht nur zwei oder drei, sondern gefühlt irgendwie 8 Songs in diesem Lied, in diesem Film sind, dass man Schlümpfe sieht und im Hintergrund hört. Also, ich habe da so meine Probleme mit. Einige von euch mögen das vielleicht ganz anders sehen. Die Schlümpfe sind so oder so mit der Musik oder ohne diese Musik ab Donnerstag im Kino. Als Animationsabenteuer fand ich es gelungen, habe ich glaube ich ausreichend dargelegt. Ich freue mich darauf, dass wir gleich nochmal 2 der wichtigsten Sprecher dieser deutschen Version zu hören kriegen, nämlich Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner, die ich getroffen habe und mit ihnen über ganz schön viel schlumpfiges Zeug gesprochen habe.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich finde Nora Tschirner gut. Gebe das an dieser Stelle gerne zu, weil es dafür ganz nachvollziehbare, plausible Gründe gibt. Zum einen kann man sich bei ihr immer wirklich witzige Antworten, selbst bei dämlichsten Fragen, gewiss sein. Das ist für Interviews eine tolle Voraussetzung. Und zum anderen hat Nora Tschirner wirklich überhaupt nichts Abgehobenes oder Arrogantes. Nicht mal, wenn man sich mit ihr sonntags morgens treffen muss, weil es nicht anders geht. So geschehen vorgestern, da war ein Sonntag und ich früh morgens mit ihr verabredet. Termine, Termine, Termine und so weiter. Und hab mich ein bisschen gewundert, dass sie mit einer Wahnsinnslaune da schon morgens aufschlägt, während ich noch ausgesehen und mich gefühlt habe wie ein eingetretenes Kellerfenster. Rausgestellt hat sich, siehe da, die freie Frau Tschirner ist Frühaufsteherin.
Also mein Biorhythmus war schon immer aufstehen um 7.20 Uhr ist meine Zeit, was ja auch nicht jedem liegt, glaube ich. Also für mich klingt das gar nicht, für mich klingt das gar nicht früh. Ich denke so. Ja, nicht wie die nicht. Leute, die um 6 aufstehen. So.
Ja.
Nee, also 7.20 Uhr, 30 Uhr ist super. Und das ist total toll, dass wir heute hier alle so früh sind. Ich finde das super. Sehr kräftig.
Hast du da überhaupt die Möglichkeit, oft zu dieser Uhrzeit zu arbeiten?
Wenn nee, das überhaupt so deine... nicht. Also doch beim Drehen schon. Ja. Beim Drehen ja noch viel früher. Da ist es mir dann teilweise ein bisschen zu früh. Also beim Dreh wirst du auch gerne mal, kommt immer drauf an, wenn du so Tage hast, wo die auch das Tageslicht ausnutzen müssen oder sowas, dann hast du ja manchmal so mega komische Abholungszeiten, je nach Jahreszeit. Aber also wenn so 6 Uhr Abholung ist und so Zeug, das finde ich, das ist mir dann echt schon, das mag ich nicht gerne.
Ja.
Aber so alles, was so ab, was sozusagen einbezieht, dass ich um 7.20 Uhr oder 30 Uhr aufstehe. Ich sage wirklich 7.20 Uhr, weil es mittlerweile eigentlich fast wirklich punktgenau so ist.
Dass innere Uhr oder Wecker?
Innere Uhr. Nee, wirklich, tatsächlich. Also, da, sobald irgendwas danach stattfindet, muss ich mir keinen Wecker stellen, weil das ist einfach das, wo ich aufwache.
Krass. Fällt dir das leicht, das nur Sprechen für eine Rolle? Weil du machst ja sonst, wenn du spielst vor der Kamera, tierisch viel über Mimik. Ist ja so ein Nora Tschirner-Ding.
Das Lustige ist aber, dass ich, achte mal drauf, viel auch über Weglassen von Mimik mache, mittlerweile vor allen Dingen. Also ich glaube, zu Keinohasenzeiten war es noch viel mehr, aber mittlerweile bin ich ja eher, mache ich ja viel über eine ganz reduzierte Mimik, wo dann kleinste Sachen wirken. Deswegen ist es eigentlich, synchron meine absolute Wohlfühl-Ding, weil da muss ich gar nichts mehr machen. Ich mag das wahnsinnig gern, weil ich ja, weil ich Stimmarbeit mag. Das ist, ich habe so ein Gehirn, was so ein bisschen leicht zum Übersprudeln neigt, wie man vielleicht schon gemerkt hat.
Quatsch.
Und das ist so ein fokussierendes Ding für mich, weil ich mich nur auf eine Sache konzentriere und alles da reinpacke, dass mich das richtig körperlich entspannt, Synchronarbeit. Das ist für mich eine super Ergotherapie, ehrlich gesagt auch und so. Deswegen mag ich das richtig gern.
Was ich bei dem Film total gerne mag, ist diese Lebensnähe, dieses der sehr realistische, dieses kurz zusammengefasst, Jungs sind Trottel und Mädchen sind Helden.
Ja.
So, inwiefern spiegelt das so deine Lebensrealität wider?
Wieso meine Lebensrealität? Das ist einfach eher ein wissenschaftlicher Fakt.
Mhm.
Es ist einfach so und fertig.
Wenn man jetzt
findest du das wirklich? Findest du aber nicht wirklich so, dass Jungs Trottel sind? Sind doch als Gruppe total toll miteinander.
Die sind als Gruppe toll miteinander, aber ohne die Mädels aber auch ganz schön aufgeschmissen, oder?
Aber sie wäre ohne die Jungs auch aufgeschmissen.
Ja, es ist vielleicht.
Es ist halt eine Geschichte über sie jetzt, deswegen liegt der Fokus bei ihr. Aber ich finde das nicht so. Ich finde, dass sie als Gruppe ganz toll erzählt sind.
Ich finde es lustig. Was wir wissen ist, wo sie herkommt. Das ist geklärt, die Frage. In welchen Situationen fühlst du dich wie ein von Gargamel aus Lehm zusammengemanschter Klumpen?
Naja, optisch ja immer, weil ich sehe original aus wie die urböse Schlumpfine, wie wir festgestellt haben, weil ich auch schön als den Film so gesehen habe und gedacht habe, okay, da ist sie halt echt ein Arschloch und sieht exakt aus wie ich. Und dann wird sie umgedreht von Papa Schlumpf und sieht aus wie...
Wie Paulina Roginski.
Naja, Paulina sieht ein bisschen also cooler aus als du.
Ja.
Also, weißt du?
Ja.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ich weiß
ein bisschen, für mich war es ein bisschen... Also das ist, finde ich, das Lustigste daran. Das ist ja wirklich diese Urgeschichte, dass man so denkt, das war auch so ein bisschen Eva Lilith Strangio-mäßig, dass so die böse Frau darf rein und dann zum Glück haben die Männer sie gut umgedreht. Und so, wow, das finde ich ja schön, dass das hier mal aufgearbeitet wird. Wann fühle ich mich? Ich fühle mich... Na, wenn ich ganz erschöpft bin, fühle ich mich immer wie ein Lehmklumpen von Gargamel zusammen. Also dann traue ich mir selbst auch nicht über den Weg. Und wenn ich so wirklich merke, dass ich so körperlich übers Limit gegangen bin, ne? Zu viel gearbeitet, zu viel nackig bei Minusgraden im Wald übernachtet. It happens. Zeit. Aber nicht in diesem Tonfall, sondern auf dieser aggressive Hass. Sag ruhig noch was. Ja. Das muss ich lernen. Ja, also nach dir kommt bestimmt irgendjemand, den wir abkürzen
können. Hast du die Frage jemals für dich beantworten können, auch im Zuge der ausführlichen Recherchearbeiten zu diesem Film, wo die Schlumpfbabys herkommen? Weil ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht.
Du, natürlich kommen die aus Schlumpfine, aber Schlumpfine hat dann immer 6 Wochen nach der Geburt, weil sie ja für Victoria's Secrets wieder laufen muss, einfach einen mega After-Baby-Bunny. That's the whole secret. She has like 400 billion children, but she's like so tight. And she even has a thigh gap. It's like awesome. Because she can't, she doesn't find any excuse for like being a lazy pig. She just like works out, works the fuck out. And then she has all these children and she's still hot.
Nora Schlumpfine Tschirner. Sehr lustiges Gespräch. Gleich Christoph Maria Gargamel Herbst. So.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Christoph, wie ist denn das, wenn am Ende dann für einen selber nur die Rolle vom großen, hässlichen, bösen Schlumpf übrig bleibt?
Das ist ganz großartig. Aber ich verstehe die Anspielung. Ich hatte mich versucht ja vorher schon als Schlumpfine ins Gespräch zu bringen, weil ich in meiner Selbstverstiegenheit natürlich dachte, ich habe eine so wandelbare Stimme, dass man mir die Schlumpfine doch bitte, weil die löst ja diese ganze Geschichte aus, die bringt ja den Stein ins Rollen und so weiter, dass man mir die doch bitte anvertrauen möge, hat leider nicht geklappt. Ich habe mich dann nach unten schlafen müssen und dann blieb halt nur der Gargamel.
Was du mit einer wirklich herausragenden Brillanz tust, einen aber auch zu der Frage bringt, ob nicht der Bösewicht grundsätzlich, den Schauspieler ja immer lieben, und dann noch der Bösewicht in einem Kinderfilm, dem man genau diese ganze Klaviatur geben darf, ja, das Beste ist, was einem überhaupt als Sprecher passieren kann.
Darf ich dich zitieren? Genauso ist es, genauso habe ich es auch empfunden. Und es ist schon ein Spagat, weil es ist ein Kinderfilm, es ist ein, ja, letztlich ist es doch Family Entertainment für alle. Und da ist die Herausforderung dann schon eine sehr große, diesen Spagat irgendwie hinzukriegen zwischen böse, aber nicht zu böse, um die Kinder nicht zu verschrecken, aber böse genug, dass auch die Erwachsenen irgendwie einen Spaß dran haben. Und letztlich ist das alles, auch der Gargamel, über so viel Humor und so viel Witz abgefedert, dass, glaube ich, spätestens darüber alle auf ihre Kosten kommen.
Du darfst die Kinder nicht zu Tode gruseln und die Erwachsenen nicht langweilen.
Zu Tode langweilen, so ist es.
Musstest du dich auch nach dem Originalsprecher, der mir zum Beispiel überhaupt nichts sagt, oft besetzen die Amerikaner ja auch prominent, um auch mit Namen ins Kino zu locken, musstest du dich an dem orientieren oder war das nach dem Casting gegessen und du konntest du sein?
Ich konnte ich sein, beziehungsweise ich konnte mit meiner Fantasie und unserer wunderbaren Synchronregisseurin quasi den Gargamel zu dem machen, wie wir ihn haben wollten. Und da darf man schon fast kreativ tätig sein. Mhm. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß.
Was man total merkt, aber nicht nur in so einer Rolle, wenn du synchron machst oder wenn du Hörbücher einsprichst. Ich finde, bei dir ganz extrem merkt man es auch, wenn du spielst. Also auch Stromberg ist immer schon einer gewesen, bei dem du irrsinnig viel über Stimme und Stimmfarbe gemacht hast. Ist das ein zu Unrecht unterschätztes Stilmittel eines Schauspielers?
Ich glaube, es ist ein Handwerkszeug, über das nicht alle Schauspielerinnen und Schauspieler zwingend verfügen oder schon verfügen, sich aber nicht bewusst sind, dass man mit Stimme natürlich auch ganze Welten erzählen kann. Stichwort Stromberg, ja, das stimmt. Das habe ich durchaus bewusst eingesetzt. Wenn Stromberg mit Berkel, seiner Chefin, telefonierte, dann ist die Stimme immer gleich so eine Terz höher gegangen. Weil wir das doch aus unserem Leben auch wissen, dass wenn wir gestresst sind, geht die Stimme halt höher. Und dann kann man mit so einer höheren Stimme halt, kann man dann erzählen, zumindest durch die Brust ins Auge, dass hier jemand gerade Stress hat. Obwohl er natürlich das textlich nicht von sich gibt. Da hat er ja, weil er sich bewusst war, dass die Kamera gerade ihn filmt, immer so getan, als hätte er alles in der Hand. Aber die Stimme hat ihn an der Stelle verraten. Also ich glaube, da kann jeder Schauspieler, jede Schauspielerin mit der Klaviatur, die ihm und ihr zur Verfügung steht, auf der sich noch mehr austoben. Es ist eben nicht nur, sind eben nicht nur mimische Mittel, gestische Mittel und der Körper als unser Hauptinstrument, sondern es ist eben auch Stimme. Und das darf ich in der zweiten großen Leidenschaft, der ich mich ja inzwischen verschrieben habe, nämlich dem Einlesen von Büchern, darf ich das da dann besonders üben. Und das wiederum kann ich dann in die Arbeit vor der Kamera dann auch wieder mit reinnehmen, sodass sich das gegenseitig, wechselseitig befruchtet. Das ist natürlich spitze.
Bei einer Situation von einer Frau alleine im Wald umgeben von 100 Männern denken die meisten von uns wahlweise an einen Horrorfilm oder einen Porno und nicht an niedliche kleine Schlümpfe. Was zum Teufel stimmt mit unserer Psyche nicht?
Was stimmt mit deiner Psyche nicht? Weil diese Assoziation hatte ich ehrlicherweise nicht. Wobei mit dem Porno... Nee, also ich glaube schon, dass die Autoren hier auch tief irgendwie in unser Unterbewusstsein einsteigen. Und die Schlumpfine stellt ja gleich zu Beginn, also eigentlich alle wesentlichen Fragen, die sich Menschen stellen, seit sie existieren. Nicht? Wo komme ich her, wer bin ich eigentlich und was soll das alles und wie oft auch noch?
Und wo kommen die Schlumpfbabys her?
So, und darauf gibt der Film zumindest in Teilen ja, versucht er eine Antwort. Allein deswegen lohnt es sich ja schon, ihn zu gucken. Und wegen des Gargamels natürlich.
Und wegen des Gargamels, genau. Stimmt. Mit dem sich der Sprecher und die Figur selbst die genetische Disposition für einen etwas verspäteten Haaransatz teilen.
Das stimmt, aber beim Gargamel kommt dazu, dass er so aussieht, als würde schlecht riechen. Das würde ich für mich jetzt nicht postulieren zwingend.
Ja, kann bestätigen, dass dem nicht so ist. Vielen Dank,
Christoph. Ich hab zu Dank. Alles gut.
Und hier kommt Anna Wollner.
Die Radio Wissen.
Film News. 4. April, wichtiges Datum. Meistens wird ja um den 1. April das große Bohai gemacht, den einzig wahren internationalen Tag von Fake News. Dieses hier ist aber keine, obwohl es um den Erfinder von Fake News geht. Na, kommt ihr noch mit? Wir dröseln auf. Der 4. April im Jahr 1984 ist der Tag, an dem ein gewisser Winston Smith in George Orwells Roman 1984 damit beginnt, seine Tagebücher zu schreiben. Ein Buch voller bedrohlicher, düsterer Zukunftsvisionen, denn 1984 wurde von Orwell schon im Jahr 1949 veröffentlicht. Und darin ist die Zukunft, 35 Jahre später, voller Überwachung, Lügen und Intrigen, gelenkt und gesteuert von korrupten, diktatorischen Staatensystemen. Heute und auch nur heute, am 4. April 2017, läuft die Verfilmung des Romans plötzlich wieder in vielen amerikanischen Arthouse-Kinos, in eben jenen, die nur durch staatliche Kulturförderung überleben können. Und genau die will ein gewisser Donald Trump ja gerade abschaffen. Auch Kinos in Kanada, England und Holland beteiligen sich an der Aktion. Eine Filmvorführung gegen einen US-Präsidenten, für den Kulturförderung denselben Stellenwert zu haben scheint wie Klimaschutz. Und ihr? Heute Abend noch nichts vor? Da haben wir eine Idee. 1984 mit dem fantastischen John Hurt in der Hauptrolle ausleihen und obligatorische 10 € Kinoeintritt an einen guten Zweck eurer Wahl spenden. Schwarzenegger macht weiter, weiter, immer weiter. Oliver Kahn möge uns die Ausleihe seines Zitates nicht übel nehmen, sie passt einfach zu gut auf Arnold Schwarzenegger. Denn kurz nachdem Filmstudio Paramount das Ende der Terminator-Reihe für alle Ewigkeit erklärt hatte, grätscht Arnie mit Sonnenbrille, Lederjacke und Pumpgun dazwischen. Dass Paramount keine weiteren Terminator-Filme drehen wolle, habe nicht im geringsten zur Folge, dass es gar keine mehr geben werde. Vielmehr plane er deutlich mehr als nur einen weiteren Film, nur dann eben mit einem anderen Studio. Das klingt natürlich nach Hollywood-Blabla, nur sollte man nicht vergessen, dass die Rechte am Cyborg-Franchise 2018 von Paramount zurück an Terminator-Erfinder James Cameron fallen. Und der soll, verschiedenen Berichten zufolge, große Lust haben, nach seinem Avatar-Mammut-Projekt an weiteren Terminatoren zu arbeiten. Angeblich auch unter Beteiligung des Ur-T-800. Wir können diese Meldung daher nicht ohne ein Hasta la vista, Baby beenden. Das soll er aber selbst sagen. Und dann noch eine Nichtmeldung. Also die Meldung an sich ist natürlich eine, aber eine, die uns sagt, wer etwas nicht macht. Scarlett Johansson macht's nämlich nicht. Und das, obwohl sie als heißeste Kandidatin der Hollywood-Verfilmung des nächsten Stieg Larsson-Romans gehandelt wurde. Verdammnis ist der Titel, im Original das Buch, das Larsson vor seinem Tod 2004 nicht mehr selbst vollenden konnte. Das größte Problem ist aber, dass nach dem mäßigen Erfolg der US-Version von Verblendung keiner mehr mitmachen will. Diesen ersten Teil der berühmten Stieg Larsson-Trilogie hatte 2011 immerhin der große David Fincher ins Kino gebracht, mit Daniel Craig und Rooney Mara als Michael Blomqvist und Lisbeth Salander. Von den dreien ist an einer Fortsetzung der Figuren gar niemand interessiert. Auch Original-Lisbeth Salander Noomi Rapace hatte nach Anfrage direkt abgesagt. Und nun der Kommentar von Scarlett Johansson, ohne Fincher kein Interesse am Salander-Spielen. Wir hätten auch noch eine Idee, einstellen, sofort, das ganze Projekt, größeren kulturellen und finanziellen Schaden damit verhindern und wer will, der guckt sich nochmal die Originalfilmtrilogie an.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Diese Woche ist endlich der Donnerstag, an dem für mich tatsächlich einer der Filme des Jahres anläuft. Tiger Girl. Wer sich an unser Berlinale-Spezial im Februar erinnert, da habe ich euch schon ein erstes Mal von diesem Coming-of-Age-Impro-Thriller geschwärmt und euch dann mehr zum Filmstart versprochen. Und da sind wir jetzt in der Woche des Filmstarts. Coming-of-Age-Impro-Thriller ist ein holpriges Wort, habe ich aus der Not heraus erfunden, weil ich nicht weiß, wie ich den sonst nennen soll. Ein Thriller über zwei junge Frauen, die ihren Weg und ihren Platz im Leben suchen und den Regisseur Jakob Lass völlig ohne Dialogbuch gedreht hat. Das heißt, die Darsteller wussten natürlich von einer Story, hatten aber nicht einen einzigen vorgeschriebenen Dialog. Die sind alle während des Drehs entstanden. Jakob hat denen immer nur den Ausgangspunkt genannt und wo es jeweils hinführen soll. Ausgangspunkt sind die beiden Protagonistinnen, Tiger, gespielt von Ella Rumpf, und Vanilla, gespielt von Maria Dragus. Die platinblonde Vanilla, daher der Spitzname, ist gerade durch die Polizeiaufnahmeprüfung gefallen und geht jetzt ja eher mäßig motiviert zu so einem Ausbildungskurs bei einem privaten Sicherheitsdienst. Mäßig motiviert und auch nicht immer so 100% pünktlich.
Guten Morgen, Frau Fischer.
Entschuldigung.
Da wir ja jetzt mit Ihrer Anwesenheit beehrt sind, schlage ich vor, um Absolution zu erlangen, machen Sie einfach pro Minute einen Liegestütz. Bevor Sie da auspacken, die Tasche können Sie hinlegen und dann sofort Ihren Liegestütz abarbeiten. Ich höre gar nichts.
3, 14, 15.
Perfekt. So, nehmen Sie bitte Platz. Was gibt's da zu klatschen?
Ätzende Ausbilder, relativ intellektuell begrenzte Mitschüler. Vanilla schleppt sich irgendwie so durch diesen Kurs. Sie will halt irgendwas machen und steht etwas bizarr auf so Ordnungshüter und durchgreifen Attitüde. Sie will was zu sagen haben. Das hatte sie nämlich bisher noch nie in ihrem Leben. Dann trifft sie Tiger, die so dermaßen das Gegenteil von ihr ist, wie vielleicht Mila Kunis das Gegenteil von Natalie Portman in Black Swan. Optisch, genau wie charakterlich, Tiger ist ein schwarzhaariger Punk, eine Frau, die auf Hierarchien und Dogmen scheißt, die sich nimmt, was sie will und die damit innerhalb kürzester Zeit eine, kann man fast sagen, Crack-ähnliche Suchtwirkung auf Vanilla ausübt.
Du bist nicht nett, du bist höflich, weißt du? Du bist die ganze Zeit so überhöflich. Höflichkeit ist auch eigentlich eine Art zu Gewalt, aber es ist eine Gewalt gegen dich, verstehst du? Du musst einfach sagen, was du willst und dann kriegst du es auch, weißt du?
Die beiden Mädels ziehen immer häufiger zusammen los und es ist wirklich kein Spoiler, wenn ich euch an dieser Stelle sage, dass sie natürlich relativ schnell zu einer Art gegenseitigem Doppelspiegel werden, die sich ungewollt, aber dennoch kontinuierlich gegenseitig sozusagen den Spiegel vors Gesicht halten. Vanilla gerät in eine Horrorsituation nachts mit besoffenen Jungs an einem U-Bahnsteig. Tiger kommt plötzlich wie aus dem Nichts dazu.
Wir kommen gerade von einer Party und wir gehen jetzt auf die nächste Party. Willst du mitkommen?
Könnt ihr bitte weggehen?
Habt ihr verstanden? Ihr sollt bitte weggehen.
Das ist ja die Angst vor uns! Merkst du das nicht?
Sie hat höchstens Angst vor dir.
Wer übertreibt?
Entschuldigung.
Was denn?
Bleibst hier stehen.
Halt mal.
Hier. Komm, gib mir
Gewalt ist absolut immer wieder mal ein Thema in Tiger Girl. Gewalt gegen andere Gewalt, egal ob körperliche, seelische oder autoritäre. Jakob Lass hat das sehr krass, aber auch sehr auf den Punkt mit diesen beiden Mädels umgesetzt. Maria Dragus und Ella Rumpf, beide Anfang 20, junge, wahnsinnig talentierte Schauspielerinnen und zum Glück für diesen Film auch privat, beide seit langer Zeit sehr eng miteinander befreundet. Vielleicht war das am Ende auch ein ganz wichtiges Puzzlestück dafür, dass dieser raue, sehr direkte, schnörkellose, wie habe ich gesagt, Coming-of-Age-Impro-Thriller so irrsinnig gut funktioniert, dass er durch das fehlende Dialogbuch einfach so spontan, so überzeugend, wie aus der jeweiligen Situation heraus geboren, so frisch und so überraschend rüberkommt. Große Lobgesänge an dieser Stelle auf Tiger Girl. Ich höre mich selbst reden. Ich kann es aber wirklich nicht anders machen. Dieser Film ist einfach richtig, richtig gut. Geht da bitte ab Donnerstag rein. Gleich hören wir nochmal den Mann, der es hingekriegt hat, den Regisseur Jakob Lass, über diese außergewöhnliche, sehr unkonventionelle Art, Filme zu drehen, ohne Dialogbuch, alles improvisiert. Dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenwirken von improvisiertem Spiel mit einer sehr nahen, dichten Kamera und diesem auch harten, aber sehr passenden Soundtrack des Films, alles in sich geschlossen, wirklich eine sehr schöne Komposition.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Jakob Lass ist gerade mal 35 Jahre alt. Das ist für einen Regisseur wirklich jung. Ne? Also nur bevor da irgendwelche Missverständnisse entstehen. Und er hat 2013, also vor 4 Jahren, zum ersten Mal von sich reden machen können durch sein Spielfilmdebüt Love Stakes. Großartiger Film. Wer den von euch verpasst hat, Hausaufgabe zur nächsten Woche. Erstmal Love Stakes nachholen, bevor ihr dann am Donnerstag in Tiger Girl reingeht. Er hat diese Art sich zu eigen gemacht, zwar mit einer ganz klaren Idee, seine Filme zu drehen. Anders geht's gar nicht. Gerade wenn man halt so wie er, und das ist das Ungewöhnliche, ohne Dialogbücher arbeitet, also alle Dialoge bei den Dreharbeiten erst entstehen lässt. Auf der Berlinale in der Sektion Panorama ist der Film gelaufen, ist groß gefeiert worden, nicht nur von mir, sage ich auch gerne nochmal dazu, ich habe keinen Werbevertrag mit Jakob Lass über irgendwas, wirklich von allen sehr gefeiert worden, ab dieser Woche Donnerstag im Kino. Und auf der Berlinale habe ich mit ihm ausführlich sprechen können über diese ganz besondere Art, Filme zu drehen, ohne den Schauspielern Dialoge vorzuschreiben. Wie ihr euch vorstellen könnt, keine allzu einfache Aufgabe.
Ich arbeite tatsächlich nur mit einem sehr reduzierten Drehbuch. Ich mache mir natürlich im Vorfeld sehr viel mehr Gedanken und wir haben viele Texte im Vorfeld verfasst, die länger waren als dieses reduzierte Skelettbuch. Und dann gebe ich den Schauspielern Geheimnisse mit rein. Also die wissen jeweils nicht, was der andere machen wird. Aber ich versuche natürlich, diese Geheimnisse so ein bisschen gegeneinander auszusteuern oft oder dass die schon in die Richtung zielen, wo ich mit der Szene hin möchte. Ne? Dass ich Konflikte provoziere zwischen den Interessen der Figuren, die mir für die Handlung nützlich sind. Und als letzter wichtiger Prozess kommt dann der Schnitt, der wirklich hier ganz stark skulpturierend ist. Also ist nochmal ein ganz eigener kreativer Prozess, wo wirklich die Dramaturgie nochmal geschärft und weiterentwickelt wird. Also das ist wie beim Dokumentarfilm, muss man sich das vorstellen. Hat man auch mehr Material, hat seine Figuren, weiß, was man erzählen will, aber wie man es genau erzählt, passiert dann im Schnitt.
Aufwendig zu drehen, aufwendig zu schneiden und vor allen Dingen für die Schauspieler natürlich eine irre Herausforderung, am Set zu verstehen, was der Regisseur von einem will, der ja immer nur sagen kann, ja, war schon ganz gut, mach nochmal neu, aber mach halt vielleicht irgendwie anders. Oder wie läuft das dann ab?
Mach's mal anders, würde ich nicht sagen, ne? Aber es hat viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also die Schauspieler müssen mir, glaube ich, auch noch mal mehr vielleicht, als wenn ein völlig ausgeschriebenes Drehbuch da wäre, noch mal mehr vertrauen, weil sie natürlich vieles Verschiedenes anbieten und ich mir dann genau das rauspicke, was ich dann für richtig halte. Ich versuche aber gleichzeitig auch die Wiederholungen immer wieder ein bisschen anders anzugehen. Also ich versuche Variationen zu drehen, dass es sich nicht doppelt, dass es nicht genau dasselbe ist und dass es immer wieder ein bisschen anders wird. Aber klar, man kommt da in einem langen Drehzeitraum, kommt man jeder immer wieder mal an Grenzen. So, ne? Und das ist, gerade bei Tiger Girl waren die Figuren ja extrem. Ne? Also und machen beide auch eine extreme Entwicklung durch. So, also das war eine große Herausforderung und nicht ohne.
Und ganz klar ist auch, einfangen kann man sowas nur mit einem Kameramann, der ganz genau weiß, was der Regisseur letzten Endes mit dieser Art zu drehen erreichen will und durch Unterstützung von Sound und Soundtrack.
Die Kameraarbeit ist natürlich extrem wichtig bei der Arbeitsweise, weil Timon Cheppi, der Kameramann, mit dem ich jetzt schon lange zusammenarbeite, wir haben jetzt gerade im Herbst den 4. Film zusammen gedreht. Wir haben sehr viel überlegt, wie dreht man improvisierte Filme und bei jedem Film versuchen wir uns dann nochmal weiterzuentwickeln. Und der muss ja mitleben, er muss mitinterpretieren, er muss die einzelnen Situationen immer wieder neu begreifen und dann die Bilder finden, die genau das erzählen. Und bei Tiger Girl hatten wir ein sehr detailliertes Konzept, was das angeht. Und jetzt nur als Beispiel war uns wichtig, dass sich die Kamera ständig bewegt, ne? Dass es nicht zur Ruhe kommt. Wir wollten Tiger gerade am Anfang des Films sehr überhöht zeigen. Ne? Also sie comichaft darstellen, das heißt, er hat sie dementsprechend ein bisschen so kadriert, wie eine Comicfigur oder eine Erscheinung. Und das Sounddesign, was du auch gerade angesprochen hast, ist natürlich ein auch sehr feiner und sehr, sehr, sehr wichtiger Prozess, der auch nochmal unglaublich viel ausmacht. Ne? Und da arbeite ich auch schon länger mit denselben Leuten zusammen und nehme mir auch Zeit.
Und die solltet ihr euch auch nehmen ab Donnerstag. Gönnt euch mal ein bisschen was Außergewöhnliches euren Augen, eurem Hirn, eurem Herz. Was sehr Spontanes und was wirklich euch ein neues Kino zeigt und auch vor allen Dingen unter Beweis stellt, Filme müssen nicht immer gleich gemacht sein. Tiger Girl ab Donnerstag. Ich glaube, ich habe euch jetzt eindringlich genug in diesen Film geschickt. Punkt dahinter. Und zwar auch für diese Sendung heute Abend. Verabschiede mich von euch. Tom Westerholz sagt Tschüss und danke fürs Zuhören. Nächsten Dienstag machen wir weiter mit Eine Stunde Film. Bis dahin, habt eine schöne Woche und Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.